Heute haben wir die Verordnungen. Und ich denke, dass wir fast alle, die wir hier sind, wissen über die Bedeutung des Abendmahls. Vielleicht einer oder der andere ist das erste Mal dabei beim Abendmahl. Irene wahrscheinlich das erste Mal, ja. Und wir, die Jahre durch, haben das Abendmahl gehalten. Und jeder von uns denkt auch über manches, was er erlebt hat in seinem geistlichen Leben mit Christus und weiß vom Abendmahl die Bedeutung, wo und wann Jesus es eingeführt hat, wer dabei gewesen ist und unter welche Umstände oder was der Anlass war, dass Jesus seine Jünger zusammengeführt hat und ihnen auch das Abendmahl vorgelebt, ja. Er hat ein Verlangen gehabt. In Lukas 22, auch in dem anderen Evangelium, steht es, dass wirklich Jesus hat ein Verlangen gehabt. Lukas 22, Vers 14 sagt, mich hat herzlich verlangt, Vers 15, das Osterlamm mit euch zu essen, ehe denn ich leide. Er hat ein Verlangen gehabt. Damals war es das Osterlamm, das Abendessen. Das Abendmahl war noch nicht ein, war das Osterlammessen. Und wir können es lesen in 2. Mose 12 und in Kapitel, warum es Gott eingeführt hat, das Osterlamm als Zeichen der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft. Ägypten ist Knechtschaft, Sünde, hat es Gott eingeführt, dass sie es tun sollen, seine Kindeskinder hinterlassen. Und jetzt ist Jesus gekommen. Und er hat auch ein Verlangen gehabt, dass Osterlamm zu essen mit seinen Jüngern. Und bei dem Osterlammessen hat Jesus es eingeführt, das Abendmahl, die Fußwaschung mit seinen 12 Jüngern. Kein Fremder war nicht dabei und hat auch gesagt, wir haben das Wort gelesen von Johannes 13, ja, dass sie es zu seinem Tun und Denken an ihn, an sein Leiden, an sein Sterben und als Fußwaschung als Zeichen der wahren Demut, der Unterdänigkeit. Beim Abendmahl, wo er das Brot reicht und den Wein, sagt er zu meinem Gedächtnis. Und das hat Jesus eindeutig gesagt. Und das, Geschwister, wir das wissen alles als Volk Gottes, dann gehen bei uns alle Missverständnisse oder alle verschiedenen Meinungen aus dem Weg. Wir sind seine Kinder, wir lieben ihn, wir halten seine Gebote, wir wissen, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist und in seinem Blut das Neue Testament vorgelebt, dann wissen wir es. Viele Menschen heute sind im Irrtum und halten es für verschiedene andere Zwecke, für alles Mögliche. Manche unterlassen die Fußwaschung, manche unterlassen das Abendmahl und nehmen es aus anderem Anlass. Aber es, Geschwister, soll so sein, das Volk Gottes muss im Klaren sein. Und der Heilige Geist, er zeigt es jedem von uns, wozu und warum wir heute Morgen zusammengekommen sind. Und darum, im Laufe der, ich habe ein Wort bereitet, werde ich noch auf manches eingehen, was es heißt, das Abendmahl, oder was eigentlich mit dem Abendmahl verbunden ist, möchte heute Morgen ein Wort eingehen. Und Gott möchte helfen, Geschwister, dass wir als seine Kinder, ja, diese Handlung annehmen aus Gottes Hand und Gott danken, dass wir es haben dürfen. Ja? Und diese zwei Handlungen gehören zu den Geboten Gottes. Zu den Geboten Gottes gehört noch die Taufe dazu, auch ein Gebot Gottes. Aber Gott möchte helfen, Geschwister. Ich möchte nur 3 Bibelstellen lesen, welche uns zeigen, was eigentlich mit dem Abendmahl verbunden ist, was von uns Gott erwartet. Und dazu lese ich uns aus Johannes 15, Johannes 15 oder 14 erstmal. Johannes 14 lese ich Vers 15 einmal. Johannes Evangelium 14, Vers 15 sagt Jesus so, liebet ihr mich, so haltet meine Gebote. Und Geschwister, oft sagen Menschen, ich liebe Jesus, ich liebe Gott. Aber die Frage ist, halt solcher Mensch Gottes Gebote? Gottes Wort, lebt er es im Leben aus? Kann er wirklich sagen, ich liebe dich von Herzen, wie halte deine Gebote? Und dann sagt er in Johannes 15, oder in diesem Kapitel in Johannes 14, Vers 24, das Gegenteil. Johannes 14, Vers 24. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Gebote nicht. Seht mal, Geschwister. Wer mich nicht liebt, der hält auch meine Gebote nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und wenn wir Jesus lieben, dann lieben wir auch den Vater, weil er ihn gesandt hat, und lieben auch Gottes Gebote. Also Gottes Gebote halten, Geschwister, mit dem beweisen wir unsere Liebe zu unserem Erlöser. In 1. Johannes, Geschwister, ist auch ein Bibelwort, 1. Johannes 5, Vers 3. 1. Johannes 5, Vers 3 sagt so: Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Geschwister, ich denke oft, ist das schwer, in das Haus Gottes zu kommen? Gestern kurz mit der Schwester Else gesprochen, sie hat auch so ein Verlangen gehabt und hat auch gesagt, sie hat es getan, vor kurzem, vor ein paar Tagen, seine leiblichen Geschwister nochmal ermahnen und gesagt, dass sie sich nicht scheuen vor Gott. Und auch so ist es, Geschwister. Mancher Mensch heute scheut sich, die Tür aufmachen in die Gemeinde. Aber er scheut sich nicht, die Tür aufmachen irgendwo, wo er nicht zugehört, wo er nicht sein soll, wo einfach eine Gotteslästerung ist oder irgendwas. Da scheuen sich die Menschen nicht. Da gehen sie stracks herein. Aber in das Haus Gottes zu gehen, da hat ein Mensch eine Scheue, einen Widerstand. Es gefällt ihm nicht, er will nicht. Aber Geschwister, es darum sagt auch Johannes hier, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und die sind nicht so schwer. Ich denke, einem Kind Gottes fällt nicht so schwer, für den Herrn etwas tun, für ihn hierher zu kommen und das zu tun, was er haben will. Darum, Geschwister, soll Gott helfen. Ja, das ist der Wille Gottes, dass Volk Gottes zusammenkommt. Und Jesus ist ja für alle Menschen gestorben. Ja, Gott hat kein Gefallen an toten Menschen, an Gottlosen. Gott hat Gefallen an seinem Volk. Und darum tut Gott alles für sein Volk, dass sie sich wohlfühlen in seinem Haus. Und das wünsche ich uns, Geschwister, heute Morgen, dass wir uns wohlfühlen in dieser Atmosphäre, wie Jesus sagt, er hat Verlangen. Und wenn ich so vom Abendmahl lese oder von dem Ende des Lebens Jesu und denke an das Abendmahl, wie Jesus es gehalten hat, es war wirklich eine traute Stunde der Gemeinschaft. Es war Abend, Jesus allein mit seinen Jüngern und das in dem Haus, ja, wo es mit Polster ausgestellt war und ein Tisch und das Bild kennen wir, Jesus in der Mitte, die Jünger von zwei Seiten, er mit ihnen und gewusst, dass er sterben muss. Aber er hat gewusst, ihn hat Verlangen gehabt. Und er hat gewusst, dass ein Verräter dabei ist. Aber Jesus hat auf das nicht geschaut, auf die Trauer, was ihm vorsteht. Er hat Verlangen gehabt, das Mahl zu halten mit ihnen, das Osterlamm zu essen. Und beim Osterlammessen hat er das eingeführt. Soweit, Geschwister, über das Abendmahl, über die Fußwaschung. Ja, im Laufe des Durchführung kommen wir noch auf das. Aber ich möchte für diese Stunde, Geschwister, uns ein kurzes Wort lesen und das Verbinden, was eigentlich an der Kreuzigung geschah, was ausschlaggebend war für Jesus, weil er ans Kreuz gegangen ist, und was für uns, für Menschen, die wir erlöst sind, heute wichtig ist, dass wir bewusst sind, was Jesus getan hat. Ich lese aus 1. Petrus, 1. Kapitel, 3 Vers, 17 bis 19. 1. Petrus 1, von Vers 17. Und sende mal ihr denn zum Vater Anrufe, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeglichen Werk. So führet euren Wandel, solange ihr hier wallet mit Furcht. Und wisset, dass ihr nicht mehr mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als ein unschuldiges und unbeflecktes Lammes. Jesus sagt, ja, Petrus sagt, und wisset. Geschwister, dieses Wissen muss bei uns sein, welcher Preis Gott bezahlt hat für die Erlösung der Menschen. Er sagt, mit dem teuren Blut Christi, als ein unschuldiges und unbeflecktes Lammes. Und wenn wir das vor Augen so haben oder im Herzen, Jesus ist gestorben, unschuldig, unbefleckt. Ja? Er war ohne Sünde. Er hat in der Welt gewandelt. Er unbefleckt, ihm hat niemand nichts nachsagen können. Und dieser Mensch hat die Sünde der Menschen auf sich genommen und ist freiwillig ans Kreuz gegangen. Gott hat einen hohen Preis bezahlt. Ja? Das Höchste, was Gott hat, hat Gott gegeben, um Menschen zu versöhnen mit sich. Und um die Versöhnung herzustellen, muss Blut fließen. Jesus hat sein Leben gegeben. Ja? Und wenn er gestorben ist, ist sein Blut geflossen. Sein Leben ist aufgehoben worden. Sein Leben war im Blut, sagt uns auch Mose. Und dieses Blut hat Jesus vergossen. Und das hat uns Menschen, die wir erlöst sind, reingewaschen. In Offenbarungssatz weiße Kleider reingewaschen. Ja. Und dieses Blut, Geschwister, möchte auch der Gedanke sein heute Morgen kurz, das reinigende Blut Christi. Und das ist auf Golgatha vergossen worden. Ohne Blutvergießen, ja, kann keine Sünde vergeben sein. Jetzt kann man zurückgreifen auf das Alte Testament, wie viel Blut ist vergossen worden. Tierenblut, ja. Aber dieses Tierblut von Bocks und Kälber war nicht imstande, einer der Menschheit die Sünde zu vergeben. Warum? Weil das Bocksblut, ja, dieses Tier war unbewusst. Es hat keinen Widerstand gegeben. Es hat nicht gewusst, warum er stirbt. Jesus hat gewusst, er muss ans Kreuz gehen. Er hat gewusst, er muss sein Blut geben. Und jetzt kann man gehen auf den Gedanken als Hohepriester, ja, ich komme noch auf das, ja, Jesus ist gestorben, ja, und hat wirklich beim Abendmahl, wo er reicht, den Kelch, Lukas 22, sagt er so im 20. Vers, desgleichen nach dem Kelch, auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach, das ist der Kelch, das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und viele Menschen nehmen das Abendmahl, diesen Wein oder Saft, zum Vergebung der Sünde. Aber damals, wo Jesus den Kelch gereicht hat, war Jesus noch nicht gestorben. Sein Blut war noch nicht vergossen. Er sagt, welches vergossen wird. Und wenn es vergossen wird, wenn er gestorben ist, auferstanden, erst dann kann dieses Blut abwaschen, die Sünde der Menschen. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, Geschwister, wenn manche Menschen das Abendmahl nehmen um Vergebung der Sünde, es ist falsch. Und viele Menschen auf dem Sterbenbett haben noch eine Ahnung oder wissen etwas vom Abendmahl, dass Jesus es eingeführt hat und möchten in den Himmel eingehen und möchten noch das Abendmahl nehmen, dann sind sie zufrieden. Aber das ist falsch. Ja, warum? Weil beim Abendmahl sagt Jesus bei der Fußwaschung, ihr seid rein. Ein Teilnehmer des Abendmahls muss erlöst sein, muss bekehrt sein. Dann hat er Teil an dem Abendmahl und an Fußwaschung. Da sagt Jesus ganz deutlich in der Durchführung der Fußwaschung. Ist auch so, dass Menschen einfach etwas rausnehmen und möchten das tun und sind unbewusst und nehmen es sich als ein Gericht, welches wirklich bestraft wird, es missbraucht wird. Menschen sind manchen unbewusst, manchen wissen das und nehmen es doch, nehmen teil und sind sogar stolz darauf, dass sie das Abendmahl genommen haben. Und Jesus sein Sterben und sein Tod deutete auf das, dass durch das Blut die Sünde vergeben wird. Ja? Und am Kreuz ist Blut geflossen, Geschwister, ein Blut, welches fließt von Jesu Leib und deutet auf das, dass ein Mensch Versöhnung haben kann. Jesus hat die Sünde der Menschheit auf sich genommen, bewusst. Ja. Wir sind schuld, ja, aber die Schuld hat er genommen. Er ist gestorben an der Statt des Menschen. Ja. Und dieses Geschwister bringt uns auf Gedanken, was eine Seele wert hat. Seht mal, Geschwister, eine Seele, die sich bekehrt zu Gott, ist eine Freude im Himmel, bei Engeln. Und um einer Seele willen, Geschwister, wenn man so sagen kann, ist Jesus gestorben. Natürlich sind viele Menschen in dem ganzen zeitlichen Christenalter, ja, viele gestorben, im Glauben erlöst. Aber sogar wenn eine Seele, Geschwister, erlöst ist, ist eine Freude. Und das hat Jesus bezahlt mit seinem Tod, mit seinem Blut. Und Gott ist, wie sagt man, auf das Äußerste gegangen. In Johannes 3, 16 sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einigen geborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also hat Gott die Welt geliebt, ja. Verstehen wir das, Geschwister? Er hat mich geliebt, dich geliebt, also hat er geliebt. Und der Apostel Paulus sagt in Römer 8, dass was dem Gesetz unmöglich war, ja. Es war unmöglich, dem Gesetz einen Mensch selig zu machen. Und Menschen haben geglaubt oder geglaubt auf dieses, was kommen will, kommen wird Jesus. Aber damals war es unmöglich. Da sagt der Apostel Paulus, ich lese uns diesen Vers, Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, sintemal es durch das Fleisch geschwächt war. Und dann sagt er, das tat Gott. Und seinen sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und der Sünde halben und verdammte die Sünde, siegte über die Sünde, ja, dass ein Mensch auch siegen kann in seinem Leben. Wäre Christus nicht gestorben, hätte Christus nicht gesiegt, in Gethsemane gerungen, auf Golgatha gestorben, wäre es unmöglich, dass ein Mensch selig werden kann. Vielleicht hätte Gott einen anderen Weg gefunden, wissen wir nicht. Aber Gott hat den einzigen Weg erwählt. Ja, er hat geliebt Menschen. Und darum hat er Jesus gesandt. Ja, und sagt er, das hat Gott getan. Ja. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches und verdammte die Sünde. Ja. So kann ein Mensch auch, Geschwister, in seinem Leben siegen über Sünde mit Christus. Wenn Christus ihm hilft und seine Sünde vergeben sind. Ja. Das, Geschwister, kann nur Gott oder hat nur Gott getan in seinem wunderbaren Erlösungsplan. Der einzige Plan Gottes, ja, um Menschen selig zu machen durch Jesus Christus. Und darum ist Jesus Christus auch genannt ein Mittler zwischen Menschen und Gott. Durch ihn ist die Versöhnung. Er ist der Fürsprecher. Er ist der Mittler. Und dieser Mittler, Geschwister, hat müssen sterben, um das zu bestätigen mit seinem Tod, was er verheißen hat oder geredet hat und Menschen gezeigt hat, dass sie ihm nachfolgen sollen. Und das Blut Jesu, Geschwister, ist nicht umsonst gewesen. Es hat eine Wirkung gehabt, hat heute noch dieselbe Wirkung. Das Blut ist das Gleiche. Jesus ist einmal gestorben, aber die Wirkung dieses Blutes ist die gleiche bis heute. Wenn ein Mensch im Glauben Jesus sieht auf Golgatha, er ist für mich gestorben, ja, ich muss sterben, dann wird ein Mensch erkennen, auch und denken an das, was Jesus getan hat. Und das Blut Jesu, Geschwister, ist ein kostbarer Preis, ja, lesen wir. Es ist etwas Teures, was Gott gegeben hat, ja. Und dieses Blut, Geschwister, es schenkt im Mensch Frieden. Und was gibt es mehr als Frieden? Was hat ein Mensch mehr, wenn er Frieden mit Gott hat? Dass er wirklich bereit ist, Gott entgegenzukommen und kann vorheben als sein Ruhm. Ja, dein Blut hat mich gewaschen. Ich bin rein. Ich habe mich dir ergeben. Ich habe dich gedient. Diesen Frieden, Geschwister, ist über alles. Kolosser, der Paulus schreibt zu den Kolosser im ersten Kapitel, ich kann nicht alles lesen, aber ich lese mal nur den 14. Vers. An welchem wir haben, an Christus, die Erlösung durch sein Blut und die Vergebung der Sünden. An ihm, durch sein Blut, haben wir Erlösung und die Vergebung der Sünden. Das wirkt, Geschwister, das Blut Christi. Es vergibt oder durch das Blut, was wir nehmen, für uns Er ist gelitten, haben wir Erlösung und unsere Sünden sind uns vergeben. In Hebräer kommt Apostel Paulus auf das zu sprechen, in 1. Johannes. Überhaupt, wenn wir Johannes Brief lesen, 1. Johannes Brief, da kommt so viel, Geschwister, was uns Johannes mitteilt, was eigentlich ein Mensch in Christus hat. Ja? Und der Tod am Kreuz, Geschwister, ist eng verbunden, dass wirklich mancher Mensch stirbt, vergisst kein Blut, aber Jesus ist gestorben und sein Blut ist geflossen. Das, Geschwister, soll uns sein, nicht umsonst ein blutroter Strom, welcher wirklich Sünde vergibt, ja. Und Jesus opferte sein Leben mit seinem Blut. Er ging ein in das Heiligtum Gottes, selbst vor Gott mit seinem Blut. Außer im Alten Testament, wie es gewesen ist, der hohe Priester ist eingegangen allein in das Heiligtum. Aber er hat Blut mitgenommen. Er hat für sich geopfert, für den Menschen, aber er muss für sich. Jesus hat einmal sein Blut geopfert und ist eingegangen in das Heiligtum vor Gott und hat unsere Sünde vergeben, ja. Und darum, Geschwister, ist es so teuer für uns. Er ist, hat den Weg gebahnt. Wenn wir denken an die Kreuzigung, wie damals die Wunder geschehen sind alle und der Vorhang gerissen von oben bis unten, im Mensch ist ein freier Zugang gegeben, dass er eingehen kann in das Heiligtum Gottes, ja. Und sein Blut vergibt nur nicht die Sünde, sondern auch heiligt uns, ja. Da sagt Jesus in Johannes 17 im hohepriesterlichen Gebet, er sagt so, Johannes 17, 17, heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und Jesu Blut, Geschwister, heiligt das Volk Gottes. Er heiligt sie. Er gibt ihnen diese Zuversicht, dass sie vollkommen rein sind und dass sie den Zugang haben zu diesem Heiligtum Gottes, ja. Jesu Blut redet noch heute, Geschwister, auch zu verlorenen Menschen. Oft ist es so, Geschwister, dass Menschen es nicht achten. Sie verachten vielleicht das Sterben Jesu oder glauben nicht oder haben andere Vorstellungen. Aber Geschwister, auf das schaut Gott nicht. Jesu Blut redet. Ich denke oft, ja, dass ein Mensch, welcher einmal gehört hat, etwas von Christi, dass er gestorben ist, dass er verstanden ist und lebt, dass er herabschaut. Solcher Mensch denkt doch, Geschwister. Er hat ein Verlangen, besonders auch, wenn er so ist, ein Sterbefall. Warum sind Menschen bedacht, die eigentlich leugnen Gott, oder sind bedacht, einen Menschen beerdigen in einer Kirche, sagen wir. Sie haben irgendwie im Sinn doch, dass Gott ist, wenn sie das möchten, ja. Wenn sie überhaupt keine Vorstellung, keinen Glauben hätte oder keinen Begriff, dann hätte sie gesagt, ja, er ist gestorben, so wie ein, sage ich ganz grob, ein Tier und begraben und dann ist alles vorbei. Aber Menschen möchten doch, dass ihre Verstorbene mit Gottes Furcht oder mit Gottes vor Gott einfach zur Ruhe kommen. Das möchten alle, wiewohl sie keine Ahnung haben, dass sie vergraben vielleicht einen Mensch, wo vielleicht ein Sünder ist und sprechen ihn selig, ja. Aber so ist es, Menschen haben doch eine Vorstellung vor Gott. Und so ist es, es bleibt so, dass Jesu Blut redet zu allen Zeiten bis an der Weltende. Zu ganz verlorenen Menschen. Und dort, wo keine Hoffnung ist auf einen Mensch, dass er selig wird, dass ihm Sünde vergeben wird, da, Geschwister, tut Gott. Gestern hat auch Schwester Else das gesagt, ja. Dass Gott kann Herzen weich machen, wie Härter als Steine sind. Es braucht nur eine Zuneigung, einen Zugang oder eine Öffnung gegenüber Gott, ja. Und wenn Gott sieht, da ist ein Mensch, er will sich nur öffnen, er interessiert sich. Dann, Geschwister, wirkt Gott. Ja, wenn ein Mensch verschlossen ist, ja, kann Gott nicht. Aber wenn Gott eine kleine Möglichkeit sieht, zu einem Mensch erlesen, dann greift Gott ein. Und darum, Geschwister, Jesu Blut hat eine große Bedeutung. Jesu Blut redet noch heute zu verlorenen Menschen. Jesu Blut mahnt. Jesu Blut ruft freundlich. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und sagt der Hebräer, es redet besser als das Blut Abels des Gerechten. Blut, das im Abel sein Blut hat geschrien zu Gott in der Not, ja. Gott hat erhört es, ja. Aber Jesu Blut, Geschwister, es ruft freundlich, kommt. Jesu Blut ruft auf oder zeigt Menschen, dass er voller Güte und Gnade ist, dass er barmherzig ist, ja. Ist ein Unterschied, ja. Und darum möchte Gott helfen, Geschwister, dass wir wirklich als Kinder Gottes es im Herzen haben. Sein Blut ist für mich persönlich geflossen. Er hat es für mich ist für mich gestorben. Und darum will ich auch mein Leben leben, nicht mein Leben leben, sondern das Leben, welches er geschenkt hat, dieses Leben leben, das Leben Jesu. Ja? Und darum ich noch ein Gedanke, Geschwister, war mir so hoch, wie war Jesus als Opferlamm? Und Petrus sagt, unschuldig und unbefleckt. Und solcher Mensch, Geschwister, wie Jesus, unschuldig und unbefleckt, war würdig, um solches Opfer zu bringen. Und weil er unschuldiges Blut vergossen hat, ja, wird auch ein Mensch reingewaschen und seine Schulden wird abgetan. Dieses unschuldige und unbefleckte Blut kann reinwaschen. Wenn wir nehmen verschmutztes Wasser, wir können nicht ein Kleid sauber waschen. Ja? Und so ist Jesu Blut. Es war rein. Er war selbst rein, unschuldig, ohne Sünde, ohne Flecke. Und so war sein Blut. Gott möchte helfen, Geschwister, dass wirklich dieses Opferlamm Jesus uns vor Augen steht. Petrus sagt, sondern mit dem teuren Blut Christi als ein unschuldiges und unbefleckten Lammes. Und Gottes Wille ist, Geschwister, dass sein Volk auch in Unschuld lebt, ja. Dass es rein lebt, dass es unbefleckt ist. Epheser sagt von der Gemeinde, welche kein Flecken hat, kein Runzel hat. Und solche Glieder sind in seiner Gemeinde. Das will Gott haben. Und Jesus möchte helfen, Geschwister, dass wir so sind. Jesus sagt selbst, zeiget mir eine Sünde. Habe ich eine Sünde? Die Menschen waren still. Ja, sie haben nichts anzeigen können. Und darum ist Jesus auch würdig gewesen. Er ist durchgegangen durch die Läuterung, durch Bewährung in der Wüste. Und erst dann hat Gott gesehen, der Vater, mein Sohn ist würdig, um zu sterben. Ich habe ihn gesandt in die Welt. Er ist wirklich würdig, um zu sterben. Für alle Menschen. Gott helfe uns, Geschwister. Er hat uns geschenkt, alle Sünde. Und er will auch, dass wir sündenfrei leben. Und so sind wir heute, Geschwister, zusammengekommen und möchten auch unsere Liebe zu Gott zeigen, dass wir ihm nachfolgen. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, das Brot brechen, den Kelch kosten, ja, die Füße waschen einander, dann ist es ein Ausdruck unserer Liebe zu unserem Herrn, ja. Natürlich denken wir an seinen Tod, an sein Sterben, an seine Auferstehung. Aber unsere Liebe zu ihm, Geschwister, können wir so zeigen, dass wir alles tun nach seinem Wort. Dass wir nicht abweichen, sondern wirklich das erfüllen, was Jesus haben möchte. Ja. Und er hat es alles getan, Geschwister, für uns und sein Volk. Hat alles so geführt im Leben, dass wir uns keine Gedanken machen brauchen oder etwas zu ändern, etwas hinzuzufügen. Jesus sagt auch, bei der Fußwaschung haben wir gelesen, und wenn wir jetzt übergangen zur Fußwaschung, sagt es ja, er stand auf und gürtete sich mit einem Schurz, ja, nahm das Wasser und wäschte den Jüngern die Füße. Wir haben gehört, ein Werk einer wahren Demut, Geschwister, einer Unterdänigkeit. Und ich denke, oft aus diesem Grunde lassen viele Glaubensbekenntnisse die Fußwaschung ganz beiseite. Und es ist so traurig, dass Menschen möchten gläubig sein, bekennen, möchten in den Himmel gehen und unterlassen das, was Jesus getan hat. Ich habe einmal gefragt, da in Hagen, den einen Prediger, ob sie auch Fußwaschung und Johannes 15 erfüllen. Er sagt, über das möchte ich nicht sprechen. Das möchte ich hinterlassen. Und sie haben auch die Fußwaschung nicht gehabt, ein Fußballspiel oder etwas unternommen. Und so seht, Geschwister, wie Menschen töricht handeln und bekennen sich, sie missionieren, sie verkündigen Jesus. Wie kann ein Mensch Jesus verkündigen, wenn er das unterlässt, das wichtige Teil vom Leben Jesu und vom Leben des Volkes Gottes? Und Jesus sagt ganz deutlich, ja, ich habe euch alles getan. Petrus hat widerstanden, aber Jesus sagt, wenn du kein Teil hast, wenn du dich nicht waschen lässt, dann hast du kein Teil mit mir, dann bist du nicht mein. Und Petrus hat das erkannt. Aber dann sagt Jesus auch, setz dich nieder, wisst ihr, was ich euch getan habe? Natürlich verstehen Menschen es nicht, aber im Nachhinein, wenn ein Mensch erlöst ist, er verspielt, was Jesus getan hat, er will doch auch in aller Demut Gott dienen und er erfüllt es auch. Ich denke oft, wo ich noch ein Junge war, sind wir so zusammengekommen und dann sagt an einem Sonntag zu mir ein der David, der Koch, er ist jetzt auch da in Heilbronn, er sagt, ich war gestern beim Abendmahl, bei der Fußwaschung, sagt er. Wir waren klein, er war bekehrt, ich nicht, er war ein Junge, kleiner als der Vincent. Und dann sagt er, ich war dabei beim Fußwaschen. Dann sage ich, ich nicht. Dann sagt er, du musst dich bekehren, dann bist du auch dabei. Hört mal, Geschwister, ein Kind, welches wirklich vielleicht 5 Gläser war, er war da, er hat sich gefreut. Mir war es damals so, ich habe mich beleidigt, dass ich nicht dabei, dass meine Eltern mich nicht mitgenommen haben. Es hat mir so weh getan. Und ich habe ihn beneidet. Er ist jetzt jünger wie ich, 3 Jahre, ja. Er war dabei, ich war älter und ich nicht. Aber er hat die Wahrheit gesagt, du musst dich bekehren, dann bist du auch dabei. Seht mal, ein Kind versteht es und ein Erwachsener heute ist blind und meint, er kann das unterlassen, was Jesus gut geheißen hat, was er eingeführt hat, was er gesagt hat. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Wie ich euch getan habe. Heute wird aber die Fußwaschung ganz anders durchgeführt bei manchen und ist ein Schauspiel manchmal. Traurig. Und darum möchten wir jetzt als Gemeinde auch übergehen zu den Verordnungen. Gott möchte dieses Wort segnen, Geschwister. Wir können zu Hause manches lesen, in Johannes, ja, in Hebräer, von dem Blut, was das Blut bedeutet, noch viel, vieles andere im Alten Testament, es verbinden und Gott segnet es, Geschwister. So möchten wir jetzt als Gemeinde übergehen zu der Fußwaschung. Wir als Brüder gehen in den Nebenraum, die Schwestern bleiben hier, wir singen Lieder und durchführen es. Nach dem Fußwaschung kommen wir wieder zurück. Sitzen uns getrennt, Brüder auf dieser Seite, Schwester auf dieser Seite. Gott möchte uns segnen, euch Schwester hier und uns in dem Nebenraum.